Ich möchte heute früh gerne über einen Text sprechen, über den Sie wahrscheinlich wohl kaum eine Predigt gehört haben bzw. hören werden. Wird sich mancher fragen, ja, was kann das dann bloß sein? Ich möchte heute früh über ein Geschlechtsregister aus dem Alten Testament sprechen. Nun wird so manch einer, der sich in der Bibel etwas auskennt, sagen, ja, weißt du dann nicht, was der Apostel Paulus über die Geschlechtsregister an seinen geistlichen Sohn Timotheus geschrieben hat? Ich lese Ihnen das einmal vor, 1. Timotheus 1, Vers 3. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Nun werden Sie vielleicht sagen, naja gut, er ist ein Alttestamentler und von dem, die sind sowieso so ein bisschen komische Leute, manche von denen sind vielleicht auch schon ein bisschen verrückt, weil sie sich nur mit dem Alten Testament beschäftigen und nicht mit dem Neuen. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin weder verrückt, noch will ich meine christlichen Wurzeln verleugnen, sondern ich bin neben Alttestamentler bin ich in erster Linie natürlich ein Christ. Ich will Ihnen gerne dieses Kapitel aus dem Alten Testament einmal vorlesen. Erschrecken Sie nicht, es ist einige Verse lang, aber ich werde ein Ende machen. Kapitel 1. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie männlich und weiblich und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und er nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und er starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 912 Jahre und er starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und er starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalaleel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und er starb. Mahalaleel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 895 Jahre und er starb. Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und er starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 969 Jahre und er starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noach und sprach, der wird uns trösten unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 777 Jahre und er starb. Was kann man darüber sagen? Haben Sie schon mal überlegt? Um dieses Kapitel, 1. Mose Kapitel 5, richtig zu verstehen, müssen wir in die Kapitel vorher hineinschauen. Das heißt also in das erste Kapitel der Bibel und die folgenden Kapitel. In Kapitel 1 spricht Gott. Gott sprach und es geschah. Das heißt, auf Gottes Sprechen antwortet die Natur. Positiv. Kapitel 2 und 3. Gott spricht zu den Menschen. Und was ist die Antwort Gottes auf das Sprechen Gottes? Ich fürchtete mich vor dir. Kapitel 4. Gott spricht zum Menschen. Und was ist die Antwort des Menschen? Er hat Ausflüche und sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll er doch selbst aufpassen. Und hier in Kapitel 5, Gott spricht wiederum zu der gesamten Menschheit. Und nur einer antwortet. Wenn ich jetzt diese Kapitel, den Inhalt dieser ersten Kapitel, miteinander vergleiche, da komme ich zu dem Schluss, aufgrund des letzten Verses von Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 31, nach der Schöpfung heißt es, und siehe, es war alles sehr gut. Aber es kann nicht sehr gut sein, wenn die Menschen, zu denen Gott spricht, sagen, ich fürchtete mich vor dir. Es kann auch nicht gut sein, wenn ein anderer seinen Bruder ermordet. Das kann nicht gut sein. Was ist hier also geschehen? Es muss etwas geschehen sein. Und geschehen ist das, was in Kapitel 3 steht. Nämlich, dass der Mensch dem guten Gebot Gottes nicht gehorsam ist. Und dass er dieses gute Gebot Gottes nicht nur ignoriert, sondern dagegen handelt. Und so kommt es, dass wir hier etwas haben, was nicht gut ist. Der Mensch versucht seit dem Fall auf die Probleme, die er selbst hat und die er selbst erzeugt, Antworten zu finden. Und er findet sie nicht. Schauen wir in die Politik hinein. Gucken wir herum. Vielleicht sogar im eigenen Leben wissen nicht, wie Probleme zu lösen sind, die wir häufig selbst uns geschaffen haben. Mit eigenen Antworten ist es also hier nicht getan. Lösungen gelingen uns nicht. Wir können zum Mond fliegen und schaffen es nicht, dass Millionen von Menschen jedes Jahr am Hunger sterben zu vermeiden. Ist das eine Lösung? Das ist keine Lösung. Wir schaffen es nicht. Mein ältester Sohn arbeitet in Kambodscha, auf der Müllkippe, kümmert sich dort um die Menschen. Er schafft es nicht alleine. Er braucht Hilfe. Und so ist es generell in unserem Leben. Und sehen Sie, und selbst alle Kulturerrungenschaften, es ist ja so, dass der Mensch ja nicht dumm geboren wurde. Und Gott hat auch keine dummen Menschen geschaffen. Das gibt es nicht. Sondern kluge Menschen. Und sie haben was geschaffen. Und davon spricht 1. Mose Kapitel 4, von der Kulturerrungenschaften der Menschheit. Kapitel 4, Vers 17, Städtegründung. Kapitel 4, Vers 20, Viehzucht. Und ich kann Ihnen sagen, dass es nicht so einfach ist, wie sich viele vorstellen mit der Viehzucht. Ganz schwierig, teilweise. Musik. Dazu ist der Mensch fähig. Kapitel 4, Vers 21. Metallverarbeitung, ein höchst komplizierter Prozess, in dem die Chemie eine ganz, ganz große Rolle spielt. All das hat der Mensch getan und war fähig dazu. Wirklich eine Kulturerrungenschaft. Aber nachdem von den Kulturerrungenschaften des Menschen berichtet wird in Kapitel 4, heißt es am Ende von Kapitel 4 von Lamech, dass er einen Menschen aus Nichtigkeit ermordet. Und zwar, weil ihm ein Jüngling eine Prellung zugefügt hat und ein anderer einen Kratzer. Hier geht es also nicht um Blutrache bei Lamech, sondern bei Lamech geht es um die Befriedigung der Rachegelüste. Wie kann ihm oder wie kann mir jemand so etwas antun? Und er prahlt sich damit. Er prahlt sich an diesem ungeheuerlichen, übertriebenen Vergeltung für nicht lebensgefährliche Verletzungen. Und darin wird deutlich, dass es im Grunde genommen ihm gar nicht um die Verletzung seiner körperlichen Unversehrtheit ging, sondern im Grunde genommen eine Verletzung seiner Ehre. Es gibt zwei Seiten des Kulturfortschritts. Einmal die Steigerung meiner Daseinsmöglichkeit und die daraus folgende Steigerung der Lebensansprüche, was ich vom Leben eigentlich erwarten kann. Und das führt leider häufig zu übersteigerter Selbstbehauptung. Und trotz der kulturellen, der technischen, der künstlerischen und der religiösen Entwicklungen der Menschen und trotz des Aufschubs, den die Menschen erhielten, von Gott persönlich erhielten, am Ende ereilt alle der Tod. Wir können den Tod als Menschen, dem können wir nicht ausweichen. Er steht am Ende unseres Lebens, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Gleich wie lang wir leben. Hier in unserem Kapitel 1. Mose 5, da werden die Menschen im Durchschnitt 900 Jahre alt. Und am Ende der Tod. Hier helfen auch nicht die Kulturerrungenschaften. So wie Goethe es ja sagte, dass er weiter fortlebt in dem Leben seiner Kinder. Und wir können an berühmte Männer denken. Und sie leben vielleicht auch so weiter fort, wie es auch in manchen Todesanzeigen dann heißt. Ich lebe weiter im Leben meiner Verwandten. Hier am Ende eines jeden Lebens heißt es, und er starb. Im hebräischen Text ist das Wort refrainartig am Ende. Vayamot, 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 Vayamot. Ist wie ein Refrain. Am Ende der Tod. Gleich wie alt wir werden. Aber hier erscheint doch eine Diskrepanz, ein Widerspruch zu sein. Denn Kapitel 5, Vers 1 berichtet davon, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden ist. Dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Ein Abbild bedeutet ja, dass Gott in meinem Leben zu sehen ist. Aber der Mensch selbst, so heißt es dann in Kapitel 5, Vers 3, kann nur Menschen hervorbringen, die nach seinem Bilde sind und nicht mehr nach Gottes Bilde. Das heißt in Kapitel 5, Vers 3, Adam zeugte Seth nach seinem Bilde. Aber nicht nur Adam starb, der ebenfalls nach dem Bilde Gottes gemacht worden ist, sondern auch alle seine Nachfahren sterben. Und das hatte Gott ihnen verheißen, nachdem sie Gottes Gebot in Kapitel 3 übertreten hatten. Du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Oder Kapitel 2, Vers 17, in ganz fester Absicht, die wir so im Deutschen gar nicht wiedergeben können, da sagt Gott als Androhung, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du mit Sicherheit sterben. Wir würden im Neudeutsch sagen, 100 pro. Unausweichlich. Und davon berichtet Kapitel 5. Und das Interessante ist, dass vor Kapitel 5, wenn dort jemand stirbt, keiner eines natürlichen Todes stirbt. Diejenigen, die sterben, werden alle umgebracht. Jemand anders ermordet sie. Ist das nicht eigenartig? Lamech ermordet einen Mann und einen Jungen. Kain ermordet seinen Bruder aus Eifersucht. Und so ist eigentlich 1. Mose Kapitel 5 ein Geschlechtsregister des Todes, denn am Ende eines jeden Namen steht, und er starb. Der Mensch war aber nicht nur nach dem Bilde Gottes geschaffen, sondern Gott blies auch seinen Atem in den Menschen hinein, damit er ein lebendiges Wesen wurde. Und deshalb stellt sich hier die Frage, kann man dem Automatismus des Todes, von dem 1. Mose 5 berichtet, kann man dem Automatismus des Todes am Ende seines Lebens entgehen? Das Kapitel scheint diese Frage zunächst zu verneinen. Und selbst wenn wir die Verse lesen, die ich bewusst vorhin ausgelassen habe, von Henoch, dann könnte man denken, auch bei ihm ist der Automatismus des Todes. Denn es heißt in Kapitel 5, Vers 21, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und dann erwarten wir, weil es alles vorher so ist und alles nachher so ist, dass es dann heißen sollte, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, starb er. Aber davon lesen wir nichts. Wir lesen nicht davon, dass Henoch stirbt, sondern wir lesen im nächsten Satz, wo wir eigentlich von dem ganzen Aufbau dieses 5. Kapitels erwarten und er starb, lesen wir, aber er wandelte mit Gott. Sein Geschlechtsregister fängt so an wie alle anderen Geschlechtsregister vor ihm. Da ist kein Unterschied. Exakt der Wortlaut. Aber wenn wir weiterlesen, dann heißt es von ihm nicht, dass er stirbt, sondern dass ihn Gott wegnimmt. Sein Leben endet anders als das Leben der Leute vor ihm und der Leute nach ihm. Zunächst einmal müssen wir feststellen, Henoch lebte ein Leben wie alle anderen vor ihm. Er wurde gleichgeboren, erzeugte andere Nachkommen wie alle vor ihm, kein Unterschied. Er hob sich nicht aus den anderen hervor. Er war auf der gleichen Stufe mit ihnen. Und auch sonst scheint es nicht, sich von den anderen Leben der Vorfahren und der Nachfahren zu unterscheiden. Denn unser Text sagt, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, genauso wie alle anderen. Und zeugte Söhne und Töchter wie alle anderen. dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Hier folgt der Bericht über Henoch, Bericht aller anderen Vorfahren und Nachfahren. Und das, was wir dann erwarten, dass es heißt, und er starb, kommt nicht. Es kommt einfach nicht. Und darin unterscheidet er sich von allen Vorfahren und von allen Nachfahren. Zunächst bedeuten diese Aussagen über Henoch, dass er sich von den anderen Menschen vor ihm und nach ihm nicht wesentlich unterschied. Er wurde genauso natürlich gezeugt wie alle anderen. Wie jeder andere Mensch vor ihm, zeugte er auch Söhne und Töchter. Und dennoch zeigen diese Verse über Henoch, wie man den Todesautomatismus entgehen kann. Ohne aber, ob das Wandeln mit Gott wirklich etwas bringt in meinem Leben, wird sich erst am Ende des Lebens herausstellen, wenn wir alle vor Gott erscheinen müssen. Wie wird dann unsere Antwort sein? Es heißt in Kapitel 5, Vers 22, Henoch wandelte mit Gott. Was bedeutet das, mit Gott wandeln? Es ist der Weg, um dem Todesautomatismus zu entgehen. Das Wort wandeln, das hier steht, wird auch sonst im ersten Buch Mose gebraucht. Das gleiche Wort in Kapitel 3, Vers 8 von Gott selbst. Und Gott wandelte in der Kühle des Abends im Garten. Aber er wandelte da nicht alleine, sondern er suchte die Gemeinschaft mit den Menschen im Garten. Und dann Kapitel 6, Vers 9 heißt es von Noah, und Noah wandelte mit Gott. Das heißt, Noah hatte eine Beziehung zu Gott. Er ließ sich von Gott in seinem Leben bestimmen. Stellen Sie sich doch mal rein plastisch diesen Irrsinn vor. Auf einem trockenen Land einen riesen Kahn zu bauen. Meinen Sie dann nicht, dass die Nachbarn gesagt haben, lieber Herr Noah, bei dir stimmt's doch nicht, das piept doch bei dir da irgendwo. Und damals gab es noch keine Handys, die das Piepen erledigt hatten. Weil er eine besondere Beziehung zu Gott hatte, vertraute er Gott, dass Gott seinen Auftrag, den er ihm gegeben hatte, auch erfüllen würde. Von Abraham wird gesagt, dass er mit Gott wandelte und dass er eine besondere Beziehung zu Gott hatte. Und Abraham selbst gegenüber seinem Knecht sagt, ich wandle mit Gott. Kapitel 24, Vers 40. Und dann am Ende von 1. Mose lesen wir in Kapitel 48 das Bekenntnis des Jakobs, dass er sagte, meine Väter haben alle oder sind alle mit Gott gewandelt. Das heißt also, mit Gott wandeln bedeutet, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und darauf spricht dann auch der Hebräerbrief an, in Kapitel 11. Dort haben wir die Aussage, was es eigentlich auch für Henoch bedeutete, dass er mit Gott wandelte. Es heißt im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 5, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Mit Gott wandeln bedeutet, dass Gott an meinem Leben gefallen hat. Dass er kein Fremdkörper in meinem Leben ist. Sondern dass ich mein Leben von ihm bestimmen lasse. Glauben bedeutet ja, sich auf jemanden verlassen. Die ursprüngliche Bedeutung dieses griechischen Wort pistis, Glauben, bedeutet, dass man sich auf etwas aufstützen kann. Und dass diese Stütze nie zusammenbricht, sondern dass sie immer standhaft ist. Auf jemanden, für jemanden glauben bedeutet, sich jemanden anzuvertrauen. Es bedeutet aber auch jemanden vertrauen. Das heißt also, dass eine Offenheit von meiner Seite da ist, ihm gegenüber. Einer Person, der ich nicht vertraue, der will ich nicht offen sein. Der werde ich auch nicht sagen, was hier drinnen ist. Sondern gegenüber einer Person, der ich nicht vertraue, bin ich verschlossen. Aber dieses Wort Glauben bedeutet, Vertrauen zu haben, offen zu sein für die andere Person. Treu zu sein gegenüber der anderen Person. Mit Gott wandeln. Und hier, ich weiß, da mag viele jetzt nicht mit mir übereinstimmen. Mit Gott wandeln bedeutet nicht die Gebote halten. Denn wenn das wäre, dann könnte hier nie stehen, auch nicht im Hebräerbrief Kapitel 11, dass Henoch mit Gott wandelte. Denn die Gebote gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die kamen Jahrhunderte später. Mit Gott wandeln bedeutet, eine Beziehung zu haben, die man nicht durch Gebote regeln kann. Jeder von uns weiß, der verheiratet ist, dass es der Tod in der Ehe ist, wenn ich mich auf Gebote berufe. Hier geht es um Beziehung und nur durch Beziehung können wir eine Ehe am Leben erhalten und nicht durch Gebote. Und so ist es auch im christlichen Leben. Es geht nicht um Gebote halten, sondern es geht um Beziehung. Weshalb ist Jesus gestorben? Weshalb? Weil wir die Gebote nicht halten können. Und dann machen wir das Christentum als Kennzeichen des Christentums, Gebote halten. Da stimmt doch etwas in unserer Theologie nicht. Die Frage ist, haben Sie eine Beziehung zu Jesus? Wie sieht es aus in Ihrer Beziehung? Wie? Es geht doch nicht um Pulsfühlen. Es geht doch nicht darum, habe ich schon erreicht oder nicht. Wir sind doch alle auf dem Wege. Keiner von uns hat bisher das Ziel erreicht. Keiner. Aber es geht um die Beziehung, die ich zu ihm habe. Oder lassen Sie mich nur ein Bild darstellen. Ich habe oder ich bin in seinen Zug eingestiegen. Er ist die Lokomotive. Und ich sitze im Waggon. Und er bestimmt die Richtung, wo es hingeht. Auch in meinem Leben und auch in Ihrem Leben. Wichtig ist, dass Sie in seine ausgestreckte Hand einschlagen. Der Prophet Jesaja sagt an einer Stelle, den ganzen Tag, spricht er im Auftrag Gottes, den ganzen Tag strecke ich beide Hände, beide Arme zu euch aus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal diese Sendung gesehen haben, die stärksten Männer der Welt. Hast du schon mal gesehen? Eine dieser Teste ist, wie lange die ein Maß Bier an einem ausgestreckten Arm halten können. Wissen Sie, was der Weltrekord ist? 7 Minuten. Und was sagt Jesaja im Auftrag Gottes? Den ganzen Tag beide zu euch, zu dir, zu mir. Gehen Sie nach Hause, machen Sie das Experiment. Gucken Sie, nehmen Sie eine Stoppuhr, gucken Sie auf Ihre Armbanduhr. Halten Sie so, mal sehen, wie lange Sie den Arm halten können. Und Gott sagt, den ganzen Tag, komm, ich biete dir Gemeinschaft an. Warum kommst du nicht? Das ist es, Leben mit Gott und nicht Gebote halten. Mit Gott zu wandeln bedeutet allerdings auch, nicht nur in Gottes ausgestreckte Arme einzuschlagen, sondern mit Gott zu wandeln bedeutet auch, ein anderes Leben zu führen. Mit Gott zu wandeln bedeutet, Gott ist mein Freund und ich liebe seine Gesellschaft und ich liebe seine Begleitung und ich möchte, dass er überall, wo ich hingehe, er auch mitgehen kann. Mit Gott wandeln bedeutet, Gott und ich, wir gehen in die gleiche Richtung. Er geht nicht da und ich gehe da. Oder ich gehe so ein bisschen versetzt zu ihm, sondern in die gleiche Richtung. Ich bin bei ihm in den Zug eingestiegen. Er ist die Lokomotive und ich sitze in seinem Zug und er bestimmt das Ziel und er bestimmt die Ausrichtung. Mit Gott wandeln bedeutet, dass Gott mein natürlicher Begleiter ist. Und damit meine ich mit natürlicher Begleiter, meine ich im eigentlichen Sinne dieses Wort Natur. Dass es zu meiner Natur gehört, dass er mich begleitet. Mit Gott zu wandeln bedeutet, ich vermeide Wege, die negative Auswirkungen auf mein Verhältnis zu Gott haben könnten. Ich vermeide sie, weil mir dieses Verhältnis, diese Begleitung Gottes wichtiger ist als alles andere in meinem Leben. Mit Gott zu wandeln bedeutet, falle ich oder irre ich von dem Weg ab, den er vorgibt, dann bleibe ich nicht liegen oder setze meinen Weg in die falsche Richtung fort, sondern ich tue alles, um wieder an seine Seite zu kommen. Ich tue alles, um wieder an seine Seite zu kommen. Mit Gott zu wandeln bedeutet, ich vertusche nichts, sondern ich gebe offen zu. Es bedeutet, ich bin vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Mit Gott zu wandeln bedeutet, alles in meinem Leben ist offen für die göttliche Inspektion. Mit Gott zu wandeln bedeutet, willig aufzugeben, was zu einer Missstimmung zwischen mir und zwischen Gott führen könnte. Mit Gott zu wandeln bedeutet, Gedanken und Taten vermeiden, von denen wir wissen, dass er sie nie und nimmer gut heißen würde. Er ist ein heiliger Gott, er ist kein Hampelmann und er ist auch nicht Erfüller meiner Wünsche, er ist der Heilige, der absolut Heilige. Mit Gott zu wandeln bedeutet, willig das aufzugeben, was ihm nicht gefällt. Gedanken und Taten vermeiden, von denen wir wissen, dass er sie nie und nimmer gut heißt. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, wie bin ich doch so froh, dass hier oben keine Glasplatte bei mir eingesetzt ist. Ehrlich, bin wirklich froh darüber. Mit Gott zu wandeln bedeutet, den anderen zeigen, wie wir von Gott denken und was er für uns ist. Mit Gott zu wandeln, an den Einstellungen und Taten zu arbeiten, die seine Natur widerspiegeln, so dass ich wirklich meinem Schöpfungsauftrag gemäß lebe, Abbild Gottes zu sein und mich nicht von meinen Begierden, von meinen Lüsten und Süchten treiben zu lassen. Mit Gott zu wandeln bedeutet, alles ihm zu öffnen, unsere Absichten, unsere Hoffnungen, unsere Freude, aber auch unsere Trauer. unseren Ärger, unsere Schmerzen, unseren Zorn, unsere Sünden. Wie sagt doch der Psalmist im Psalm 62, Vers 9? Vertraut ihm in allen Zeiten, schüttet euer Herz vor ihm aus. Stellen Sie vor, Sie haben einen Eimer voll Wasser und Sie schütten diesen Eimer aus, kippen ihn um. Das ist doch das Bild hier, was gebraucht wird. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Wie viel Wasser bleibt denn noch im Eimer, wenn ich ihn umkippe? Und ist es nicht so, dass wir häufig mit frommen Floskeln zu ihm kommen? Statt wirklich das zu sagen, was da drin ist. Lesen Sie mal die Psalmen. Die haben keine Mördergrube gemacht. Die haben auch Gott nichts vorgeflunkert. Wenn sie meinten, Gott müsste handeln, dann haben sie ihm das gesagt. Steh auf, du schläfst. Wach auf. Aber sie haben auch gesagt, wenn sie Mist gebaut haben, es tut mir leid, hätte es nicht machen sollen. Bewahre mich das nächste Mal. Vergib mir, was ich getan habe. Mit Gott zu wandeln bedeutet, einen Lebensstil zu führen, der durch die Hingabe an Gott charakterisiert ist. Mit Gott zu wandeln bedeutet, die engste persönliche Kommunikation mit Gott zu haben, die man sich vorstellt. Persönliche Kommunikation. Ich komme zum Schluss. Ewiges Leben ist möglich, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben, wie Adam und Eva im Garten Eden vor dem Fluch. Die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott hat uns Christus durch seinen Tod ermöglicht. Natürlicherweise haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Aussage der Bibel, Alten und Neuen Testaments. Christus hat den Zorn des heiligen Gottes besänftigt, indem er die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat. Er hing am Kreuz, nicht weil er dorthin gehörte. Wenn Sie das Leben Jesu im Neuen Testament lesen, dann müssen Sie sich die Frage stellen, weshalb hängt er da am Kreuz wie ein Verbrecher? Er gehört da nicht hin. Christus gehört nicht ans Kreuz. Wissen Sie, wer da hingehört? Ich. Sie. Er ist nicht nur zu unserem Vorteil gestorben, sondern er ist an unserer Stelle gestorben. Er ist für Sie gestorben, er ist für mich gestorben, weil ich eigentlich dahin gehörte und er hat meinen Platz eingenommen. Und nun darf ich jeden Tag zu ihm kommen. Und ich darf ihm alles sagen, wirklich alles, was mich bewegt. Durch diese Verbindung mit Jesus habe ich Verbindung mit Gott. Jesus selbst sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit anderen Worten, es führen nicht viele Wege zu Gott, sondern nur ein Weg und der ist über Jesus. Gleich, was die Meinung heutzutage im Volk ist. Mein Leben mag aussehen wie das Leben vieler Menschen in unserer heutigen Zeit. Aufstehen, Frühstück, Abend, Feierabend, Familie, Freunde, Urlaub. Aber ich gehe einen anderen Lebensweg. Ich gehe meinen Lebensweg mit Gott durch Christus. Der Pastor Wilhelm Busch aus Essen hat es mal so formuliert. Er sagt, was nicht wirklich grün ist, nennen wir grünlich, nicht wahr? Was nicht wirklich rot ist, nennen wir rötlich. Was nicht wirklich blau ist, nennen wir bläulich. Und was nicht wirklich Christ ist, nennen wir? Die Frage ist also, sind Sie christlich oder sind Sie Christ? Nur wenn Sie wirklich Christ sind, können Sie Ihren Lebensweg mit Gott gestalten. Wenn Gott heute früh zu Ihnen gesprochen hat, dann habe ich eine Bitte. Antworten Sie.